Christi. Inzwischen hat sie fast 2000 Jahre auf dem Buckel und in unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte, da hatten wir ja so die ersten Schritte miterlebt, die die Gemeinde Jesu auf dieser Erde gemacht hat, als sie noch gewissermaßen in den Kinderschuhen steckte. Wenn ein Mensch einen hohen Geburtstag feiert, dann geht bei aller Freude der Blick oft wehmütig in die Zukunft. Wie viele Geburtstage werde ich noch miterleben, fragt man sich. Ganz normal, je älter man wird, umso bewusster. Wenn eine Organisation oder eine Institution Geburtstag feiert, dann geht bei aller Freude der Blick oft wehmütig in die Vergangenheit. Und man fragt, was ist aus den Anfängen geworden? Ist das noch die gleiche Sache? Ist das noch die gleiche Begeisterung? Ein wacher Beobachter hat mal gesagt, jede Bewegung hat die Tendenz, auf lange Sicht das Gegenteil von sich selbst zu produzieren. Auf lange Sicht das Gegenteil von sich selbst. Wie steht es da um die Gemeinde Jesu Christi? Wie steht es um unsere Gemeinde hier vor Ort? Die Frage kann nicht sein, sind wir vollkommen? Denn das war die Gemeinde Jesu Christi am Anfang auch nicht. Das haben wir gesehen, wie es da auch manchmal ganz schön hoch herging. Vollkommen waren sie nicht. Die Frage kann auch nicht sein, geschehen in unserer Gemeinde die gleichen spektakulären Dinge wie am Pfingsttag? Denn diese Sache mit diesem Reden in fremden Sprachen, das war ja von Gott speziell für diesen besonderen Anlass gegeben. Das hatte ja da seine ganz spezielle Funktion. Das kann also auch noch nicht die Frage sein, sondern die Frage lautet, bewegt uns derselbe Heilige Geist? Das ist die Frage. Und kennen wir eine ähnliche Hingabe und Liebe zu Jesus Christus, wie sie die Christen in der ersten Generation auch hatten? Prägt das unsere Gemeinde? Der Heilige Geist, das ist ja erstmal eine Sache zwischen Jesus und jedem einzelnen Christen. Wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt, wenn in Jesus seinen Retter findet, geschieht gleichzeitig, dass der Heilige Geist in das Leben dieses Menschen kommt. Der Heilige Geist ist eine Person, ist keine anonyme Kraft, ist ein Teil der Dreieinigkeit Gottes. Und durch den Heiligen Geist ist dann Jesus in unserem Leben. Er lehrt uns die Bibel verstehen. Er lehrt uns, Gott immer mehr zu vertrauen. Er schenkt uns die Gewissheit, dass wir errettet sind. Er erinnert uns an Sünde in unserem Leben. Er wirkt an uns. Aber der Heilige Geist kümmert sich auch um die Gemeinde als Ganze. Nicht nur um den Einzelnen. Und damals an Pfingsten hat er die Gemeinde gegründet. Der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass sie gewachsen ist durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass die Gemeinde Jesu nicht einschläft bis zum Ende der Zeiten. Dass sie wach bleibt. Dass sie auf der Strecke, im besten Sinne des Wortes bleibt. Dass sie nicht auf der Strecke bleibt, sondern auf der Strecke weiterläuft und zum Ziel kommt. Dafür sorgt der Heilige Geist, Jesus durch den Heiligen Geist. Das heißt nicht, dass jede einzelne Ortsgemeinde für alle Zeiten bestehen bleibt. Das heißt es nicht. Die Verheißung gibt's nicht in der Bibel. Also es sind immer wieder einzelne Ortsgemeinden auch eingegangen. Wir haben eine Verantwortung dafür, dem Herrn treu zu bleiben, als einzelne Gemeinde vor Ort und uns immer wieder zu überprüfen. Und für diese Überprüfung hat der Herr Jesus Christus seiner Gemeinde 7 Briefe schreiben lassen. Diese 7 Briefe finden sich im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Diese 7 Briefe richten sich ursprünglich an 7 konkrete Gemeinden in Kleinasien zum Ende des 1. Jahrhunderts, also im Gebiet der heutigen Türkei. Aber diese 7 Briefe wurden damals schon auch im Paket versandt, sodass jede Gemeinde auch die Briefe, die an die anderen gerichtet waren, lesen konnte, dass die Christenheit sie lesen konnte. Und in diesen 7 Briefen, da fanden sich positive und negative Beispiele für Gemeinden, die im Sinne Jesu lebten und Gemeinden, die ganz anders lebten, die in Gefahr standen. Und was in diesen 7 Gemeinden los war, das hat sich in den 2000 Jahren Kirchengeschichte immer wieder gezeigt. Im Guten wie im Problematischen. Und darum sagt Jesus am Ende jedes Briefes deutlich, dass nicht nur die ersten Empfänger ihn genau lesen sollen, sondern alle Gemeinden. Und so steht es auch in dem Brief an Sardes, den sie vor sich haben. Da heißt es im 6. Vers, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also nicht nur der Gemeinde, die den als erste kriegte in Sardes, sondern den Gemeinden, damals und heute, also auch uns. Und gerade an Pfingsten bietet es sich ja an, diese Briefe Jesu an die Gemeinden zu studieren. In den letzten Jahren haben wir das gelegentlich am Pfingstfest getan. Das ist eine gute Möglichkeit und wir wollen es auch heute so halten, einen solchen Sendbrief von Jesus uns genauer anzuschauen. Und am nächsten Sonntag machen wir dann weiter mit unserer Apostelgeschichte. Was können wir von den Christen in Sardes lernen für unsere Situation? Das ist die Frage. Und dazu müssen wir jetzt diesen blauen Brief aufmachen, den Jesus ihnen geschrieben hat. Es war ein blauer Brief. Sie kennen das von der Schule, wenn die Versetzung gefährdet ist, dann wird ein blauer Brief geschrieben. Und man tut gut daran, den ernst zu nehmen. Denn ein blauer Brief ist ja keine Todesanzeige. Ein blauer Brief will, dass man sich drauf einstellt, dass man bestimmte Dinge verändert. Das ist der Sinn eines blauen Briefes. Und so kann man diesen Brief, den Jesus der Gemeinde in Sardes geschrieben hat, durchaus als einen blauen Brief bezeichnen. Nicht alle 7 Briefe waren blaue Briefe. Bei den meisten Gemeinden kann Jesus am Anfang die guten Seiten der Gemeinde loben. In Sardes aber hat er, was die Mehrheit der Gemeinde angeht, überhaupt nichts zu loben. Und der Zustand dieser Gemeinde lässt sich mit einem einzigen traurigen Satz beschreiben. Vers 1. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das ist ein harter Satz. Du hast den Namen, das heißt, du stehst in dem Ruf, du bist dafür bekannt, dass du lebst. Dein Image ist noch intakt. Die Gemeinde Sardes in der christlichen Welt, tja, sagen die, das ist eine lebendige Gemeinde in Sardes. Da ist was los. Du hast den Namen, dass du lebst. Der Ruf war also noch in Ordnung, aber sie waren scheinlebendig. Wie Mumien, die auch geschminkt sehr lebendig aussehen und doch tot sind. Und Jesus sticht nun wie mit einer Nadel in diesen Luftballon. Der Schein von Sardes trügt, die Fassade stimmt noch, aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Und damit geht es der Gemeinde in Sardes ganz ähnlich wie der Stadt Sardes. Die Stadt Sardes, die hatte auch mal bessere Zeiten gesehen. Wahrhaftig. Jahrhunderte vorher. Die hatte bessere Zeiten gesehen als zum Zeitpunkt dieses Briefes. 700 Jahre vorher hat der Fluss, der sich dort langzog, der Paktolos, soll der womöglich auch Gold mit sich getragen haben. Es war also eine ziemlich reiche Stadt gewesen damals. Und es hatte der König Krösus sogar seinen Regierungssitz in Sardes. Das weiß man auch meistens nicht. Ausgerechnet Krösus. Ja, und Krösus ist ja noch heute ein Sinnbild für Wohlstand. Wenn jemand sagt, also bitteschön, das ist mir zu teuer, dann sagt er, ich bin doch nicht Krösus. Ich bin doch kein Krösus. Der hat in Sardes gelebt. So reich war diese Stadt. Nun aber, die Zeiten sind lange vorbei, als dieser Brief dort ankommt, 100 nach Christus. Zu einem Unglück hatte im Jahr 17 nach Christus noch ein Erdbeben die Stadt schwer beschädigt. 17 nach Christus, also etwa 80 Jahre vorher. Man rappelte sich zwar wieder hoch, man zehrte vom Glanz der Vergangenheit. Sardes, das glich so einer Kurstadt, die in die Jahre gekommen war. Ja, die alten Villen und die Prachtbauten, die standen noch da. Aber es war schon alles etwas angekränkelt. Es waren die Jahre gekommen. Die Patina des Verfalls war schon erkennbar. Es war angenagt vom Zahn der Zeit. Und die Christen? Die Christen, ihre Gemeinde hat nach der Diagnose Jesu eine erschreckende Ähnlichkeit mit der Stadt. Die Mehrheit zumindest dieser Gemeinde. Die Gemeinde zehrt noch vom guten Ruf der Vergangenheit. Aber sie lebt von der Substanz. Das heißt, sie ist eigentlich schon tot. Und was eine Stadt sich noch leisten kann, das kann eine Gemeinde sich eben nicht mehr leisten. Wie konnte das passieren? Woran kann man das festmachen? Dazu wird Jesus sich jetzt äußern. Er wird es erklären. Woran hat das gelegen? Ein blauer Brief schildert schonungslos die aktuelle Situation. Die 5 in Englisch ist keine 4 und die 4 minus in Mathe ist keine 3. Und so macht es Jesus auch. Aber die Absicht des blauen Briefes ist nach vorn gerichtet. Es soll ja besser werden. Es soll ja nicht dabei stehen bleiben. Wie sieht Jesus die Lage? Er teilt die Gemeinde, und das ist erstaunlich, in eine Zweiklassengesellschaft ein. Und zwar gibt es in Sardes eine satte Mehrheit, die wird in den Versen 1 bis 3 beschrieben, eine satte Mehrheit, und eine saubere Minderheit, die wird in Vers 4 beschrieben. Sie werden gleich sehen, wie wir dazu kommen. Eine satte Mehrheit, sind die ersten Verse, die gucken wir uns jetzt an. Und dem Engel der Gemeinde, also dem Gemeindeleiter, der Engel ist das Bild für die Gemeindeleiter der Gemeinde in Sardes, schreibe, das sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Also Jesus hat den vollkommenen Geist Gottes. 7 ist die Zahl der Vollständigkeit. Und die 7 Sterne stehen für die Gemeinden. Jesus hält also die 7 Gemeinden, an die diese Briefe gehen, in seinen Händen. Er ist der Herr, er ist der Beschützer dieser Gemeinden. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast, und halte es fest und tue Buße, das heißt, kehre um. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Zunächst mal bis dahin. Die satte Mehrheit. Jesus nimmt diese Leute genau unter die Lupe. Und er sagt, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Er sagt ihr auf den Kopf zu, woran er ihren miserablen Zustand festmacht. Ich habe deine Werke nicht vollkommen befunden von meinem Gott. Ja, was heißt das denn? Heißt das denn, dass eine Gemeinde erst in Ordnung ist, wenn sie aus lauter vollkommenen Menschen besteht? Niemals. Dann wäre keine Gemeinde in Ordnung. Keine einzige. Das war ja in den anderen Gemeinden auch der Fall, dass es Sünde und Probleme gab. Und Jesus hat ihnen trotzdem ein besseres Zeugnis ausgestellt. Wo ist das Problem? Was ist dann mit den vollkommenen Werken gemeint? Waren die nicht fleißig genug in Sardes? Hatten sie nicht genug gute Taten vorzuweisen? Hätten sie mehr spenden sollen? Was will Jesus eigentlich von denen? Die Bibel macht deutlich, Gott sieht nicht zuerst auf unser Äußeres, sondern auf unser Inneres. Er sieht unser Herz an. Und dann erst unsere Taten. Aber zwischen dem Herzen und der Hand gibt es einen Zusammenhang. Zwischen unserer inneren Einstellung und unserem äußeren Leben. Und wenn unser praktisches Leben nichts davon widerspiegelt, dass Jesus unser Herr ist, dass ihm unser Leben gehört, dass er unser Chef ist, wenn unser praktisches Leben überhaupt nichts davon widerspiegelt, dann stimmt irgendetwas nicht mit unserem Glauben, mit unserem Herzen, mit unserer persönlichen Verbindung zu Jesus Christus. Und darauf hebt der Herr hier ab. Er sagt, ich habe deine Werke nicht vollkommen befunden vor meinem Gott. Dein Verhältnis zu deinem Schöpfer, zu dem heiligen Gott, dieses Verhältnis ist nicht mehr in Ordnung. Das war kaputt gegangen. Egal, wie gut dein Image als Gemeinde vor den Leuten noch sein mag. In Gottes Augen, vor meinem Gott, nach seinem Maßstab, da passt dein Leben nicht zu der Behauptung, dass du Christ bist. Es geht nicht um deine Taten, es geht um dein Herz. Deine ganze Lebensausrichtung richtet sich nicht nach Gott, sondern nach allen möglichen anderen Meinungen und Ideen und Vorstellungen. Das ist das Problem. Gewohnheiten. Wie gehst du mit deinen Gewohnheiten um? Vorlieben. Was prägt deine Vorlieben? Zeiteinteilung. Wer bestimmt eigentlich darüber? Hat Gott irgendwas damit zu tun, wie du mit deinem Geld umgehst? Wer hat eigentlich das Sagen in deinem Leben? Wer bewegt dein Herz? Wem gibst du deine ganze Hingabe? Ja, du willst schon irgendwie christlich leben, aber nicht so sehr. Nur nicht zu sehr. Und du willst vor allem dich nicht einschränken lassen in deinem Bestimmen über dich selbst. Verstehen Sie, Jesus wirft der satten Mehrheit nicht vor, dass die Fehler machen, dass die immer wieder aneinander schuldig werden. Das wirft er ihnen nicht vor. Perfekt heißt nicht, vollkommen heißt nicht perfekt oder sündlos oder lückenlos in dem, was man tut. Aber vollkommen heißt die Bereitschaft, Jesus ganz folgen zu wollen. Dass ihm mein Leben gehört. Dass er mein Herr und mein Hirte ist. Und mein Chef. Und mein König. Das heißt es. Das ist eine Sache des Herzens. Ein Seelsorger hat mal gesagt, Gott erwartet von uns nicht, dass wir vollkommen sind, aber dass wir völlig sind. Dass wir ihm völlig gehören. Ein Christ ist nicht unbedingt immer ein besserer Mensch von sich aus als die anderen. Aber er ist ein Mensch, der Jesus gehört und den Jesu Urteil über sein Leben mehr interessiert als alles andere. Und genau daran hapert es bei der Mehrheit in Sardes. Die ganze Linie stimmt nicht mehr. Das war das Problem. Ihr Leben als Christen war mittelmäßig, eingefahren, routiniert. Ihr Alltag war ein einziger Kompromiss geworden. Und weil es so war, merkten sie es nicht mehr. Verstehen Sie, wenn man mittelmäßig und routiniert wird, ist das Hauptproblem, dass man es nicht mehr merkt. Weil die Sensoren einfach taub geworden sind. Weil das Gewissen nicht mehr ausschlägt. Das ist die große Not. Sie waren mit ihrer Mittelmäßigkeit zufrieden. Und sie waren darüber satt geworden und ruhig und eingeschlafen. Die satte Mehrheit. Und das können wir daran sehen, dass sie so satt waren, weil Jesus sie zweimal auffordert in Vers 2 und in Vers 3. Ihr müsst aufwachen. Schauen Sie, er sagt, werde wach. Und er sagt in Vers 3 nochmal im zweiten Satz, wenn du aber nicht wachen wirst, dann wird es übel mit dir ausgehen. Das ist die Not. Und auch an dieser Stelle gab es eine fatale Ähnlichkeit zwischen der Gemeinde in Sardes und der Stadt Sardes. Die war nämlich auch an ihrer Verschlafenheit gescheitert. Das beste Beispiel dafür ist Krösus selbst. Der hatte mehr als 500 Jahre vor Christus gelebt, aber seine Geschichte war noch ganz gut bekannt zu jener Zeit. Einmal wollte er gegen den Perserkönig Kyros kämpfen. Er zog los mit seiner Armee, er wurde gnadenlos geschlagen. Aber Krösus hat sich nicht sonderlich beunruhigt. Warum? Er zog sich zurück nach Sardes. Und er fühlte sich in Sardes sehr sicher. Er wollte dort eine neue, stärkere Truppe zusammenstellen. Kyros aber verfolgte ihn nach Sardes. Kyros zog hinter ihm her. Aber Krösus lachte nur und fühlte sich total sicher. Warum? Die alte Stadt Sardes war wie eine natürliche Festung. Sie lag auf einem hohen Plateau und an den Seiten waren steile Abhänge. Und das machte den Krösus so sicher. Er sagte, da kommt sowieso keiner rauf. Und im Gefühl des sicheren Sieges und des sicheren Schutzes legte er sich schlafen. Na klar. Und Sie ahnen, was geschah. Als er am Morgen aufwachte, sah er zu seinem Schrecken, dass die ganze Stadt besetzt war. Von den Leuten des Kyros. Die waren nämlich einfach hochgekraxelt, weil sie ja niemand gehindert hatte, hatten da eine gute Klettertechnik sich ausgedacht, waren auf das Plateau raufgekommen und hatten ihre Leute dann nachgezogen und das Ganze mühelos eingenommen, weil Krösus geschlafen hatte. Das war Sardes. Und Jesus sagt jetzt seiner Gemeinde, Leute, macht nicht den gleichen Fehler wie Krösus. Fühlt euch nicht zu sicher. Glaubt nicht, euch könne ja nichts passieren in eurer Schläfrigkeit. Sie sind nachlässig geworden im Glauben. Sie wiegen sich in einer falschen Sicherheit. Du hast den Namen, dass du lebst. Und sie schlafen. In ihrem Glauben gibt es keine Spannkraft mehr, kein Feuer, kein Fragen, was will der Herr von mir? Kein Ringen um seinen Willen in wichtigen Entscheidungen. Keine Sorge mehr über Menschen, die jenseits der Gemeinde ohne Jesus leben. Das ist alles weg. Man ist wie ein Kaninchenzüchterverein geworden in der Gemeinde. Man trifft sich noch, man hat so seine Feiern, man grillt mal. Das ist alles schön und gut. Aber es ist das Feuer nicht mehr da. Und die Liebe zu Jesus schon lange nicht mehr. Interessant ist auch, dass in diesem Brief an Sardes nichts mehr von Verfolgung steht, wie in anderen Briefen, an die anderen Gemeinden. Diese Gemeinde hatte damit offenkundig keine Probleme. Diese Gemeinde war für ihre Gesellschaft keine Herausforderung, kein Ärgernis. Die fielen gar nicht mehr auf, diese Gemeinde. Ob die da waren oder nicht, Das störte keinen Nichtchristen. Verstehen Sie das Problem? Wenn Nachbarn über den Glauben spotteten, dann haben sie geschwiegen. Und sie hatten nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Wenn eine kleine Lüge von Vorteil war, dann haben sie eben gelogen. Ohne dass sie es für nötig befunden hätten, Jesus hinterher um Vergebung zu bitten, dass das ein Problem für sie gewesen wäre. Warum auch? Zum Bibellesen fanden sie kaum noch Zeit vor lauter Arbeit. Ihre Hobbys haben sie gepflegt. Aber warum sollte man als Christ unbedingt regelmäßig beten und sich um Gott kümmern? Es war alles so seicht geworden. Man ging weiter zur Gemeinde, man klönte miteinander, man war zufrieden, man war mittelmäßig und tot. Das ist die Situation. Aber Jesus schreibt dieser Gemeinde keinen Nachruf, sondern einen blauen Brief. Das ist das Gute. Und er versetzt dieser Gemeinde keinen Fußtritt, sondern er gibt den Schläfern noch einmal eine neue Chance. Das ist das Ermutigende daran. Wenn einer jetzt noch helfen kann, dann ist er es. Er hat die 7 Sterne in der Hand, die 7 Boten, die 7 Gemeindeleiter. Also Sardes gehört noch dazu. Ihr seid noch in meiner Hand, sagt er. Und er hat die 7 Geister, die Zahl der Vollkommenheit. Er ist vollkommen von Gottes Geist erfüllt. Jesus ist allwissend. Er durchschaut die Situation. Jesus ist allmächtig. Er kann diese Situation ändern. Er allein. Und dann zeigt er dieser toten Gemeinde einen ganz konkreten Weg, wie sie zurückfinden kann zum Leben. Und das Erste, was er sagt, ist, wach auf. Werd endlich wach. So bekommt es die satte Mehrheit zu hören. Denkt an den Fehler von Krösus. Wie oft sagen wir, ich bin noch nicht Krösus. Ja, was das Geld angeht, stimmt das leider. Ich bin noch nicht Krösus. Aber wenn wir an seine falsche Selbstsicherheit und an seine Verschlafenheit denken, können wir dann auch noch sagen, ich bin doch nicht Krösus? Oder sind wir Krösus vielleicht ähnlicher, als wir denken? Jesus sagt, erkenne, wie du vor Gott dastehst. Werde wach. Gib zu, dass dein Leben nicht so aussieht, wie Gott es will. Werde wach. Gib zu, dass du dich an viele Kompromisse und Sünden in deinem Leben gewöhnt hast, ohne dass es dich noch stört. Werde wach. Und so manchem geht es so, wenn er das hört, dann schreckt er auf. Und ich weiß von einem Pfarrer, der sehr bekannt geworden ist später, der auch Bibelkommentare geschrieben hat, Werner de Boer, und der berichtet hat, wie er während des Krieges seine Gemeinde verlassen hat aus Furcht vor der Verfolgung durch die Nazis. Und er hat dann so ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich habe meine Gemeinde im Stich gelassen. Und in dieser Gewissensnot ist ihm deutlich geworden, wie es eigentlich um sein Herz stand. Und dass er Jesus gar nicht wirklich glauben würde, dass er gar nicht wirklich bekehrt war. Das wurde ihm gewissermaßen wie ein Schleier vor den Augen weggenommen. Dass er sagt, ja, ich war zwar Pfarrer, aber ich bin einfach so mitgeschwommen. Ich habe die religiöse Tradition verwaltet. Aber ich habe nicht persönlich von Jesus mir jemals meine Sünde vergeben lassen. Ich habe nicht eingesehen, dass ich den allmächtigen Gott durch meinen Unglauben und meine Ignoranz betrübt habe. Und dass ich es genauso brauche, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz starb. Ich habe das Abendmahl am Altar verteilt und ich habe im Letzten nicht gewusst, was ich tat. Und de Boer wurde deutlich, ich war nur ein Scheinchrist. Und er hat sich gebeugt vor Jesus, er hat zu ihm gebetet, er hat gesagt, Herr, rette mich und vergib mir. Er ist wach geworden. Und schauen Sie, solche Leute gab es in Sardes bestimmt auch in der satten Mehrheit. Gutwillige Leute, die sich wohlfühlten in der Gemeinde. Die dachten, es wäre alles in Ordnung. Aber die nicht wirklich in einer lebendigen, persönlichen Verbindung mit dem Herrn Jesus standen. Und das ist ja gar nichts Mystisches, in einer persönlichen Verbindung mit dem Herrn Jesus zu stehen. Das geschieht durch das Gebet. Dass ich den Herrn Jesus als meinen Retter anrufe und sage, ich brauche deine Vergebung, weil ich vor dem heiligen Gott so nicht durchkomme, weil ich gegen so viele Gebote verstoßen habe, weil ich mit meinem Unglauben und meiner Ignoranz Gott gegenüber so viel auf dem Buckel habe. Jesus, aber du bist am Kreuz für meine Schuld gestorben und ich glaube dir und ich danke dir und mein Leben soll dir gehören. Es gab Leute in Sardes, die hatten das nie so gesagt. Sie hielten sich an die Tradition, aber sie gehörten nicht zu Jesus. Und Jesus sagt, wacht auf aus eurer Täuschung und seht ein, dass ihr umkehren müsst, dass ihr persönlich euch bekehren müsst. Das ist das eine. Aber es gab unter diesen Leuten, die zur satten Mehrheit gehörten, sicher auch lau und müde gewordene Christen. Also das waren Leute, die hatten sich einmal bekehrt, die hatten einmal ihr Leben Jesus bewusst ausgeliefert. Die hatten ihr Leben wirklich an Gott gebunden. Ganz bewusst. Aber dann waren sie ins Straucheln gekommen. Da war so viel anderes im Kopf und im Herzen und im Terminkalender. Und darunter war ihr Glaube fast erstickt. Und auch denen sagt Jesus, Leute, werdet wach und bedenkt, wer ihr eigentlich seid und was ich für euch getan habe. Das ist das erste, werde wach. Und dann kommt der zweite Befehl. Jesus sagt, stärke das andere, das sterben will. Stärke das andere neben dir, das sterben will. Stellen Sie sich vor, da haben sich Leute im Schnee verlaufen. Die Nacht kommt, es wird eisig. Sie sind seit Stunden unterwegs, total übermüdet, sie können nur noch schlafen. Die grimmige Kälte spüren sie nicht mehr und das ist ihr Tod. Und einer erkennt die Gefahr, er kämpft auch mit der Müdigkeit. Aber plötzlich, als ihm die Gefahr klar wird, ist er wieder hellwach und er springt auf. Und was wird er tun? Er wird versuchen, die anderen wach zu rütteln, wach zu schreien. Stärke, was sterben will, werde wach und stärke, was sterben will. Und so sagt es Jesus, dieser satten Mehrheit, werdet wach. Und rüttelt die anderen mit auf. Guckt nicht einfach zu, wie sie wegbleiben von der Gemeinde. Guckt nicht einfach zu, wie ihr Leben immer mittelmäßiger und trüber und gottferner wird. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Übrigens zeigt dieser Vers, die Gemeinde ist noch nicht völlig tot. Auch die satte Mehrheit noch nicht. Sie ist noch nicht völlig tot. Was sterben will, in dem steckt ja noch ein Rest von Leben. Aber die Gemeinde in Sardes ist dabei in den Abgrund zu schlittern und das geistliche Leben erlahmt. Die Liebe zu Gottes Wort geht auf den Nullpunkt, das gemeinsame Gebet wird immer seltener, die Freude über Gott immer müder, die Versuche, Nichtchristen mit in den Gottesdienst zu bringen, immer weniger, die Fürsorge untereinander immer mutloser, der Ton immer rauer, das hinter dem Rückenreden immer frecher und die Gerüchte, die man verbreitet, immer dreister. So läuft es. Und Jesus sagt, lasst das nicht laufen, Leute, lasst das nicht laufen. Stütze das, was noch da ist an geistlichem Leben. Übernimm du Verantwortung. Denn das ist deutlich, in Sardes ist noch ein Rest von geistlichem Leben da. Und unter dieser satten, eingeschlafenen Mehrheit befinden sich auch noch echte Christen. Aber sie sind lau geworden. Und dann kommt die dritte Aufforderung, die da durch den Schlafsaal der Gemeinde hallt. Werde wach, stärke, was sterben will. Und das dritte, was der Jesus sagt in Vers 3 ist, denke daran, wie du empfangen und gehört hast. Das ist interessant. Jesus sagt, erinnere dich. Erinnere dich, wie du empfangen und gehört hast. Erinnere dich daran, was Gott doch schon alles für dich getan hat. In wie viel ausweglosen Situationen er seine Hand über dich gebreitet hat. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Erinnere dich doch daran. Tilg das doch alles nicht aus deinem Gedächtnis. Und erinnere dich daran, was du schon alles über Gott und über Jesus erfahren hast. Was du gehört hast, steht hier. Denk an die Predigten, die dich berührt haben. Denk an die Situation, als du gemerkt hast, Gott redet mich ganz persönlich an. Er spricht zu mir, er will mir Mut machen, er will mich verändern. Vergiss das doch nicht. Und denke daran, das heißt für einige auch, erinnere dich daran, wie du dich damals bekehrt hast. Erinnere dich daran, wie dir damals klar wurde, wer Jesus ist. Dass er wirklich auferstanden ist von den Toten, dass man das glauben kann, guten Gewissens, guten intellektuellen Gewissens, dass er wirklich lebt. Dass er wirklich so viel mehr ist als nur ein guter Mensch, sondern der Sohn Gottes. Erinnere dich doch dran, wie du dann begriffen hast, dass du ihn brauchst. Wie du plötzlich kapiert hast, dass du ohne Sündenvergebung vor dem heiligen Gott nicht bestehen kannst und, sagen wir es auf Deutsch, in der Hölle enden wirst. Erinnere dich dran, wie du das war, als du es damals kapiert hast und wie du dann Jesus dein Leben anvertraut hast. Und voller Dank warst, dass er dir vergeben hat. Und wie du voller Begeisterung anderen davon erzählt hast. Und in deinem Herzen ein Missionar wurdest. Erinnere dich doch dran. Denk daran. Verstehen Sie, es geht nicht darum, irgendwelche alten Gefühle wieder zu beleben. Es geht nicht daran, sich an eine vergängliche Situation zu klammern, damit man sich etwas besser empfindet. Sondern Jesus sagt, überleg doch mal, was du schon kapiert hast. Was du alles schon ergriffen hast, lass das doch nicht einfach wieder dir durch die Finger gleiten. Erinnere dich daran, was du empfangen und gehört hast. Und dann das vierte, halte es fest. Und halte es fest, sagt Jesus, klammer dich an das, was du schon von Jesus begriffen hast. Lass das nicht los. Und für diejenigen, die noch keine Christen sind, kann man das so übersetzen, halte es fest. Ergreif das doch endlich persönlich, was du von Jesus gehört hast. 15 Jahre lang lässt du vielleicht Predigten über dich ergehen. Aber hast du es jemals wirklich ergriffen? Hast du jemals für dich ganz persönlich die Konsequenz daraus gezogen, dass du gesagt hast, ja Herr, und auch mein Leben soll dir gehören? Ich will das nicht nur gut finden, was da gesagt wird. Ich will da nicht nur irgendwie wie mitmachen und dabei sein, sondern Ich ganz persönlich, Karl Müller, will dir, Jesus, mein Leben anvertrauen und will dir gehören. Jesus sagt, halt es fest, beziehungsweise ergreif es. Stell dich endlich ganz auf die Seite von Jesus und mach ernst. Und dann fasst der Herr Jesus diese vier Befehle alle nochmal in einem fünften Befehl zusammen, indem er einfach sagt, kehre um, tu Buße. Das heißt, bei der satten Mehrheit muss es zu einer Kehrtwendung kommen. Und damit macht Jesus nochmal ganz klar, diese Befehle sind kein moralischer Appell. Es ist eben nicht damit getan, dass die Leute von Sardes sich jetzt ein bisschen zusammenreißen und etwas religiöser werden, dass sie etwas lebendigere Gottesdienste haben, dass sie etwas mehr spenden und ein paar Stunden mehr in der Woche vielleicht an Gott denken. Sondern es geht um einen persönlichen Kurswechsel. Wach auf, sagt Jesus, stärke das andere, was sterben will. Erinnere dich an das, was du schon begriffen hast und halt's jetzt endlich fest, ergreif's jetzt endlich und kehre um. Und dieser ganz persönliche Kurswechsel beginnt damit, dass ich Jesus persönlich um Vergebung bitte. Sei es zum ersten Mal in meinem Leben. Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben sage, Jesus, ich habe das nie verstanden und begriffen, dass es eine persönliche Sache zwischen dir und mir ist, weil ich durch mein Leben, so wie ich es lebe, Gott beleidige. Ich wusste es nicht, ich wollte es auch nicht, aber ich verstehe jetzt, was ich getan habe. Vergib es mir. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, dass du sagst, vergib es mir. Und vielleicht leben sie schon mit Jesus, dann ist es auch wichtig, wenn sie merken, sie sind lau geworden, dass sie in gewisser Weise neu anfangen und sagen, Herr, ich sehe es ein, du hast mir so viel geschenkt und ich habe so viel mir gewissermaßen wieder wegnehmen lassen und bin da so leichtfertig damit umgegangen. Bitte vergib es mir. Und Jesus hat versprochen, dass er das tun wird. Da brauchen sie überhaupt keine Sorge haben, dass er sie wegschicken würde. Er wird sie nicht wegschicken. Und in dem Augenblick, wo der blaue Brief von Jesus in Sardes ankommt, da ist es für die Sardes-Leute noch nicht zu spät, sondern das ist ein ganz großer Lichtblick. Das Leben kann nochmal neu beginnen, sagt Jesus. Wissen Sie, ich denke, wenn ich diesen Brief lese, öfter an einen früheren Studienkollegen von mir. Der war so ein ganz missionarischer Typ. Der war als Jugendlicher zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Und irgendwann brach das ab und wir merkten es, seine Freunde, und wir merkten, wir kamen nicht mehr an ihn ran, wir konnten ihm irgendwie nicht helfen. Dann hat er sich mit einem Mädchen befreundet, die überhaupt nichts von Jesus hielt, und das hat ihn immer weiter weggezogen, und er änderte sich in seinem praktischen Verhalten, in seinen Überzeugungen, und er entglitt uns gewissermaßen immer mehr, und er ist ein völlig anderer Mensch geworden. Das war so traurig. Der hatte mal gut begonnen. Und dann ist Jesus immer noch nicht fertig mit der satten Mehrheit, weil er weiß, wie schnell sich die Mehrheit ja beruhigt, weil es ja die meisten so machen. Und dann schlägt Jesus einen letzten Flock ein, sehen Sie mal in Vers 3 am Ende. Da sagt Jesus ganz offen, wenn du nicht wachen wirst, dann werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ein Dieb kommt überraschend. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird es Konsequenzen haben. Wenn die satte Mehrheit sich weiterhin durchsetzt, dann wird die Gemeinde irgendwann eingehen. Sie wird tot sein, endgültig. Und dann gibt es keine Wiederbelebung mehr. Und jeder Einzelne aus der satten Mehrheit, der nicht umkehrt, der nicht wirklich sein Leben an Jesus bindet, der wird am Ende verloren gehen und nicht bei Gott ankommen, sondern auf der anderen Seite. Aber Gott sagt auch, wer wirklich zu ihm gehört, der wird umkehren. Der wird nicht in dieser Lauheit stecken bleiben. Wer wirklich zu Jesus gehört, der wird, und sei es kurz vor seinem Lebensende, wieder zurückkommen. Also, das ist der Aufruf. Und dann, am Schluss, wendet sich Jesus noch kurz an die kleine Minderheit dort in Sardes. Und wir wollen das auch ganz kurz machen zum Schluss. Diese Minderheit, die ist vielleicht von der Mehrheit belächelt worden. Ja, die Mehrheit hat vielleicht gegenüber diesen paar Leutchen gesagt, ja, was seid ihr fanatisch, was seid ihr übertrieben, was seid ihr überfromm, was seid ihr übereifrig, bis dieser blaue Brief kam. Und da kippte die Situation. Verstehen Sie? Es waren nur wenige. So muss man diesen Vers 4 nämlich wörtlich übersetzen. Aber du hast wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Da steht im Griechischen das Wort Oliga. Das heißt einige im Sinne von einige wenige. Und jetzt müssen wir zum Schluss nochmal fragen, was macht diese saubere Minderheit aus? Was unterscheidet die? Jesus sagt das mit einem ganz einfachen Bild. Er sagt, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Was heißt das? Das heißt auf Deutsch, sie sind sauber, sie sind rein. Wovon sind sie rein? Von Schuld, von Sünde. Das sind keine vollkommenen Menschen. Aber warum haben sie dann trotzdem ein sauberes Kleid? Ganz einfach. Weil sie in einer engen Verbindung mit Jesus leben. Und weil sie sein Wort, die Bibel, immer besser kennenlernen. Darum haben sie ein sauberes Kleid. Und weil sie Gottes Willen ernster nehmen. Und das heißt, sie haben ein sensibleres Gewissen. Sie merken, wenn sie sündigen. Und sie werden nicht eher ruhig, bis sie die Sache mit Jesus wieder in Ordnung gebracht haben. Und darum sagt Jesus, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Verstehen Sie, die Sauberen, das sind eigentlich die Gesäuberten. Man sollte statt sauberer Mehrheit eigentlich lieber von der gesäuberten, statt saubere Minderheit lieber von der gesäuberten Minderheit sprechen. Darum geht's. Also auch die saubere Minderheit wird noch schmutzig. Aber bei ihnen sind zwei Dinge anders als bei der satten Mehrheit. Sie merken schneller, wenn sie sündigen, weil sie ein sensibleres Gewissen haben und weil sie mit dem Wort Gottes leben und das Wort Gottes an ihnen arbeitet. Und sie werden nicht eher ruhig, bis sie die Sache wieder mit Jesus in Ordnung gebracht und um Vergebung gebeten haben. Ich musste so denken, das ist so ähnlich, als wenn ich mir Espresso auf die Hose schütte und meine Frau kriegt das mit und dann sagt sie oft, jetzt schnell wieder abwischen, komm, ganz schnell. Verstehen Sie, dann habe ich zwar die Hose kurzfristig dreckig gemacht, aber ich habe dennoch keine besudelte Hose, weil der Flecken wieder rausgeht. Weil ich es rechtzeitig gemerkt habe, beziehungsweise meine Frau, die reagiert dann schneller als ich. Also, und das ist die Situation bei der sauberen Minderheit in Sardes. Sie werden noch dreckig, auch mit schlimmeren Dingen als Espresso. Aber sie leben aus der ständigen Vergebung durch den Herrn Jesus. Weil sie immer wieder kommen und sagen, Herr, vergib mir und hilf mir. Und dieser sauberen Minderheit macht Jesus zum Schluss ein großartiges Versprechen. Schauen Sie hin, was er sagt. Er sagt, sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Sie müssen wissen, in Sardes, da lebten viele von der Wollverarbeitung. Und in Sardes wusste man genau, wie schwer es ist, Stoffe so zu bleichen, dass sie wirklich weiß werden. Das war also ein großes Materialproblem. Und deswegen ist das weiße Kleid so besonders wertvoll. Und hier steht das weiße Kleid für ein Ereignis, das noch in der Zukunft liegt. Jesus sagt, diese Leute aus der sauberen Minderheit, die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Das heißt, sie werden in der Ewigkeit, wenn wir dann auf ewig sichtbar bei Jesus sein werden, wirklich vollkommen rein und ohne jede Sünde sein. Und dafür steht das weiße Kleid hier, für die absolute Reinheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und die wird Jesus seinen Leuten schenken, wenn wir mal in der Ewigkeit bei ihm sind. Das hat er wirklich versprochen. Und nur so wird es dann auch möglich sein, dass wir den heiligen Gott von Gesicht zu Gesicht wirklich sehen werden, ohne dabei zu vergehen. Das sind alles Dimensionen, die kann man sich jetzt überhaupt noch nicht vorstellen. Aber die Bibel redet sehr nüchtern darüber. Und deswegen kann man zusammenfassen und man kann sagen, wer hier ein unbesudeltes, gesäubertes Kleid hat, der bekommt dort in der Ewigkeit dann das weiße Kleid im Bild gesprochen. Der wird dann wirklich vollkommen gerecht und sündlos und heilig sein. Und der wird dann Gott sehen dürfen. Unvorstellbare Perspektiven. Und manche, die das hören, die fassen sich gelangweilt an den Kopf und sagen, das ist ja ein schönes Versprechen, die völlige Reinheit im Himmel bei Jesus. Da wüsste ich Aufregenderes, was ich mir wünschen würde jetzt. Aber wer so denkt, der übersieht etwas Entscheidendes. Er übersieht, wie kurz dieses Leben ist und wie lang die Ewigkeit. Und der übersieht, wie großartig Jesus ist und wie schön es in seiner Nähe sein wird. Und er übersieht, dass wir nur in dieser Reinheit, die Jesus uns schenkt, in Gottes Nähe bestehen können. Und ohne diese Reinheit müssten wir die Ewigkeit auf immer in der Verdammnis verbringen. Also, liebe Gemeinde, dieses weiße Kleid, das ist keine Kleinigkeit. Dieses weiße Kleid ist der einzige angemessene Smoking für den Himmel. Und nur wer diesen Smoking trägt, nur der wird im Himmel dabei sein. Und nur wer zu Jesus gehört, den kleidet er in diesen Smoking des weißen Kleides. Und dann ist der blaue Brief fast zu Ende. Zwei-Klassengesellschaft hat Jesus uns vorgestellt. Satte Mehrheit, saubere Minderheit. Als das in Sardes vorgelesen wurde, da haben sich viele wahrscheinlich gefragt, auf welche dieser beiden Seiten gehöre ich? Gehöre ich zur satten Mehrheit oder zur sauberen Minderheit? Und genau diese Frage will Jesus uns heute Morgen damit genauso stellen. Gehören Sie zu den Satten oder gehören Sie zu den Sauberen, wenn ich das mal so sagen darf? Wie das hier mit Mehrheit und Minderheit ist, das weiß allein Jesus, weil ja nur er unsere Herzen durchschaut. Das kann nur er beurteilen. Aber wir, jeder Einzelne von uns, wir müssen für uns persönlich wissen, wo wir stehen. Ob ich zu den Satten gehöre oder zu den Sauberen. Und darf ich das nochmal ganz deutlich sagen? Es geht nicht darum, ob Sie ein besserer oder ein schlechterer Mensch sind. So richtig gute Menschen sind wir alle nicht in Gottes Augen. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht nicht darum, ob Sie ein paar Mal mehr oder weniger spenden. Auch darum geht's nicht. Sondern es geht darum, ob Ihr Leben Jesus gehört. Ob Sie sagen, Herr, du sollst über mein Leben bestimmen. Ich will dir gehören. Ich will dieses unbesudelte Kleid. Ich will deine Vergebung. Und am Schluss lädt Jesus die Satten nochmal ein, doch zu den Sauberen zu wechseln. Schauen Sie mal in Vers 5. Am Schluss, da geht's dann nicht mehr um die Zukunft der Gemeinde in Sardes, die ist irgendwann mal eingegangen, sondern es geht um die Zukunft der einzelnen Leute. Sehen Sie am Ende Vers 5, da sagt Jesus, wer überwindet, das heißt, wer immer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und damit sagt Jesus am Schluss, Leute, es sind noch weiße Kleider zu vergeben. Es sind noch weiße Kleider zu vergeben. Es sollen noch einige dazukommen zu dieser Minderheit. Lasst euch diese Chance nicht entgehen. Wer immer auf diesen blauen Brief von Jesus reagiert, in Sardes oder in Hannover, wer immer umkehrt zu Jesus, für den gilt der ungekürzte Hauptgewinn, der hier in Vers 5 steht. Jesus wird ihn mit dem weißen Kleid ausstatten. Er wird also Gott sehen und ewig bei ihm leben dürfen. Dann steht hier, sein Name wird im Buch des Lebens stehen. Das ist auch so ein Bild dafür, dass wir in der Ewigkeit im Himmel dabei sein dürfen und uns nichts von Gott trennen kann. Und dass dann alle Krankheit und Sorge und Not und Angst aufgehört haben wird. Und dann verspricht Jesus dem Überwinder noch ein drittes. Er sagt, ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und ich frage Sie, ist das nicht unfassbar? Wenn Sie zu den Überwindern gehören, dann wird Jesus sich zu Ihrem Namen bekennen vor Gott. Dann wird er sagen, die Katrin Schulze, die in der Dragonerstraße 17 gewohnt hat, die gehört zu mir. Die ist drin im Buch des Lebens. Die hat das weiße Kleid. Und die stelle ich meinem Vater vor. Das wird Jesus über sie sagen. Ist Ihnen das dran gelegen, dass Jesus das mal so mit Ihrem Namen sagt? Dann lassen Sie sich von diesem Brief bewegen. Durchforsten Sie diesen blauen Brief noch einmal für sich allein, vielleicht heute Nachmittag. Und reden Sie mit Jesus. Sagen Sie Jesus, auf welcher Seite Sie stehen wollen. Und bitten Sie ihn darum, dass er Ihnen alle Schuld vergibt. Und er wird es gerne, gerne tun. Von Sardes ist heute nur noch ein kleines Dorf übrig geblieben. Und in der Nähe dieses Dorfes hat man Ruinen einer christlichen Kirche gefunden. Das ist alles, was geblieben ist von der Gemeinde dort. Mehr ist nicht zu sehen. Aber die Leute von der sauberen Minderheit und alle von den Satten, die noch dazugekommen waren damals, die sind jetzt schon bei Jesus. Und die werden wir in der Ewigkeit wiedersehen, vorausgesetzt, wir sind selbst dabei. Ob von unserer Gemeinde hier, vom alten Flughafen 18, irgendwann mehr übrig bleiben wird als ein verstaubtes Gemäuer, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber ob Sie und ich, die wir heute hier sind, ob wir in der Ewigkeit bei Jesus ankommen, oder auf der anderen Seite. Das können wir heute schon klären. Ob wir die Ewigkeit mit den Überwindern von Sardes verbringen oder mit der satten Mehrheit. Das kann sich heute entscheiden. Und darum hat Jesus diesen Brief geschrieben. Auch für uns. Er hat ihn auch an Sie geschrieben. Um Ihnen zu sagen, du sollst ganz zu mir gehören. Und ich rufe dich und ich lade dich ein. Lass dich beschenken mit dem weißen Kleid. Und mit meiner ganzen Vergebung. So ruft Jesus dich. Amen.